Dies ist der CyberWise Podcast.
Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse.
Hallo Jill, willkommen im CyberWise Podcast.
Hallo Alex, danke schön.
Ja, ich freue mich sehr, dich heute dabei zu haben. Erzähl doch mal unseren Hörern und Zuschauern so in ein paar Sätzen, wer du bist und was du so gemacht hast.
Ja, also eben, wie du gesagt hast, ich bin die Jill. Ich bin aus Zürich und ich bin Wirtschaftspsychologin FH, also im Master. Und ich interessiere mich sehr für die Schnittstelle Mensch in der Cyberwelt und auch halt von meinem Background her. Ich komme ja von der Betrugsanalyse. Ich habe 14 Jahre in der Kreditkartenwelt verbracht und dort hat mich das ein bisschen begonnen zu interessieren, wieso die Leute auf Phishing klicken, was hier passiert und die ganze Psyche. Und darum habe ich dann die Wirtschaftspsychologie studiert. Und jetzt bin ich in der Security Awareness gelandet. Das ist Awareness and Training im Cybersecurity-Bereich. Ja, das bin ich.
So im Vorgespräch auch so über den Begriff Awareness gesprochen und festgestellt, so in unserer Bubble Cybersecurity kennt diesen Begriff jeder. Aber viele, die jetzt nicht direkt aus dem Bereich kommen, fremdeln doch ein bisschen damit, mit dem Awareness-Begriff, oder?
Ja, das merke ich leider jetzt auch immer mehr. Je mehr ich es verwende und dann manchmal sind die Leute so, hä, was ist das eigentlich? Und da muss man es beginnen zu erklären ein bisschen. Und das ist dann doch eine Challenge, finde ich.
Aber es fehlt so eine gute deutsche Übersetzung für das Wort, finde ich.
Ja, man
Bewusstseinsbildung, das klingt gleich so etwas esoterisch. Von daher, Awareness verwende ich auch sehr oft und viele reden aber dann von Schulungen und sagen, wir machen Mitarbeiterschulung, wir machen nicht Awareness.
Ja, es ist halt am einfachsten zu erklären, was man macht. Aber das ist da eigentlich nur das, also ein Teil. Und dann, dann gibt es noch die Leute, die sprechen von Human Risk Management, also weil halt eben der Mensch ist das Einfallstor von Angriffen und dass man dieses Risiko auch managt. Und dann gibt es andere Personen, die das nicht gut finden. Wir managen da niemanden und dann, ja, es ist schwierig, das ein Wort zu finden und jetzt bin ich halt immer wieder bei der Security Awareness gelandet.
Dann lass uns den Begriff weiterverwenden. Das ist ja auch ein Podcast für die Bubble, glaube ich, und dann werden die auch verstehen, was wir damit meinen. Du hast mir gesagt, du möchtest mir heute erklären, warum sind Menschen denn anfällig für Betrug, für Spam, für Scam, für Phishing und damit beschäftigst du dich schon sehr lange. Und was ist denn so deine Erkenntnis? Warum klicken wir immer wieder auf Links? Warum fallen wir auf Dinge rein?
Ja, also ich finde es auch wichtig, dass so viele Leute wie möglich das realisieren. Warum? Oder ja, es gibt verschiedene Gründe, aber es liegt auch an unserem Unterbewusstsein und wie wir funktionieren. Und ich denke auch, wenn wir das wissen, dann können wir es auch besser erkennen, wenn es passiert. Und das ist schon so ein bisschen, weshalb ich das versuche zu verbreiten. Und ja, warum? Also es gibt verschiedene Funktionen unseres Gehirns, die wir nicht ändern können. Alle wir funktionieren so. Unser Unterbewusstsein ist meistens am Hebel. Also zum Beispiel, also man sagt, etwa 80% unserer Zeit befinden wir uns in einem automatischen Zustand. Also zum Beispiel, wenn du zur Arbeit fährst, dann bist du ja im Auto und du fährst einfach dorthin, du weißt das Ziel, aber du denkst nicht nach. Also da soll ich jetzt irgendwie die Schaltung in den ersten Gang und dann den zweiten, du machst das ja nicht mehr bewusst. Und alle Dinge, wie auch E-Mails checken, die sind halt auch unterbewusst. Und das nützen eben Cyberbetrüger aus und die haben schon ganz viele Funktionen von uns herausgefunden, wie wir funktionieren und wie sie das ausnützen können und haben das auch schon jetzt jahrelang schön austesten können. Da gibt es verschiedene so Prinzipien, die funktionieren. Die hat man auch schon im Marketing gut entdeckt. Die hast du vielleicht auch schon selbst irgendwie in deinem Alltag wahrgenommen. Wenn du zum Beispiel bei Booking surfst, dann siehst du, hey, es hat nur noch. Also wenn du so auf ein Hotel gehst, hey, es hat nur noch 3 Zimmer. Und dann bist du so, oh mein Gott, ich muss das schnell buchen. Und solche Prinzipien, also davon gibt es so 6, die sind wirklich sehr effektiv. Die funktionieren wirklich.
Ja. So erstmal Knappheit erzeugen, ja. So das Gefühl von, gleich kannst du es nicht mehr haben.
Ja.
Das funktioniert sehr gut.
Ja, Dringlichkeit. Oder also das Knappheit geht auch in die Dringlichkeit über, so ja, dein Account ist jetzt gesperrt, du musst jetzt irgendwas machen. Oder deine Tochter ruft an und sagt, ich hatte einen Unfall. Also die gefakte Stimme deiner Tochter oder deines Sohnes. Und Hilfe, ich brauche jetzt deine Hilfe, und das erzeugt auch solche Dringlichkeit.
Und auch eine möglichst große Belohnung in Aussicht zu stellen, die lässt einen ja auch so Vorsichtsmaßnahmen vergessen. Also eine ganz berühmte Geschichte ist ja diese Nigeria Connection, die es da früher gab, wo man dann eine Mail bekommen hat, man hat irgendetwas von einem Stammesfürsten geerbt und soll jetzt so und so viele Hunderttausend oder Millionen erhalten. Damit man das Geld bekommt, muss man nur noch eine kleine Bearbeitungsgebühr von x-tausend oder 100 Euro irgendwohin überweisen. Das hat ja anscheinend auch ganz gut funktioniert.
Ja, solche, das ist ja auch lustig. Also in Nigeria, früher war es ja der Prinz, und heute sind die ja komplett spezialisiert. Also die wissen ganz genau, wo unsere Trigger sind. Und eben solche Investment-Scams zum Beispiel oder diese Pickbutchering nennt man das auch, wo man die Leute so anfixt mit irgendwie einer Freundschaftsanfrage, und dann ist man extrem nett und beginnt plötzlich zu empfehlen, was man da investieren könnte. Das haben die ziemlich gut raus und auch schon ziemlich gut automatisiert. Und ich weiß nicht sogar, ob sie sogar das Mikoi schon, also dass die Chats gar nicht mehr sie selbst bedienen müssen. Also ja, und das beruht auch zum Beispiel auf Gegenseitigkeit, also das ist auch so ein Prinzip, also Reziprozität. Sie geben uns etwas, sie geben uns ja zum Beispiel eine Empfehlung oder sie sind extrem nett, und dann möchten wir irgendwie das vielleicht mal ausprobieren, oder wir denken, also Sympathie ist auch so eins, also jetzt haben wir schon drei, by the way, wenn sie extrem nett sind. Und ja, dann möchten wir ihnen natürlich auch was Gutes tun. Oder wir sind auch viel mehr geneigt, wenn wir jemanden nett finden, ihnen dann auch etwas entgegenzubringen.
In Deutschland gibt es ja diese Regelung, dass man Geschenke, die man einem Geschäftspartner mitbringt, nur bis zu einem bestimmten Wert eben verschenken darf.
Ja.
Die Grenze ist in Deutschland, glaube ich, 10 Euro. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Einfach aus diesem Gedanken heraus, 300, dass man diese wenn man etwas bekommt, auch etwas zurückgeben möchte, das wieder ausgleichen möchte, und dann bekommt man da eine, weiß nicht, eine seltene oder eine teure Schokolade oder einen Wein, oder man wird zum Abendessen eingeladen und danach wird dann der Millionendeal unterschrieben.
Ja.
Und so hat sich dann der andere eben das Jahr sehr leicht gekauft. Das ist ja dieses Prinzip der wie hast du es genannt?
Reziprozität.
Reziprozität, ja. Okay, ja, dass man das immer ausgleichen möchte.
Ja, eigentlich kann man das ja Bribery dann fast nennen, aber ja, es funktioniert. Mhm. Darum hat ja
Bribery wäre dann, wenn der Gegenwert ja sehr hoch ist. Wenn ich sage,
ja,
wenn du diesen Auftrag für 1 Million unterschreibst, dann kaufe ich dir einen Sportwagen oder so.
Ja.
Aber wenn jetzt jemand eine Schokolade bekommt und dann bei dem unterschreibt, obwohl das andere Angebot vielleicht günstiger gewesen wäre, dann hat er wahrscheinlich einfach diesen Umstand ausgenutzt, dass er da so ein Gefühl von, ich schulde dir was,
ja,
ausgenutzt hat.
Oder bei Microsoft Support, kennst du diese diese Scams, wo man so ein Pop-up kriegt auf dem Computer und den kann man nicht mehr wegklicken, dann gibt es eine Telefonnummer, da ruft man an und die helfen einem dann, ja, sie sagen, ja, sie haben ein Problem, ich helfe ihnen gerne. Und dann ist man so, aha, ja, und dann gibt man ja was zurück und lässt sie auf den Computer und ins Bankkonto und so weiter.
Ja. Und der freundliche Microsoft-Mitarbeiter ist dann gar nicht von Microsoft, sondern von irgendwo anders her und nutzt alles, was er in dem Moment bekommen kann, um sich Zugang zu Konten, zu irgendwas zu verschaffen, was er später eben wieder benutzen kann. Aber man ist dann eben sehr dankbar, weil der jetzt ein Problem für einen gelöst hat. Man glaubt das zuerst,
ja,
bis dann das Geld weg ist.
Genau.
Und Phishing funktioniert ja immer wieder. Also
ja, leider schon.
Die Geschichte habe ich schon oft erzählt. Ein Freund von mir ist in der Security-Branche und da sehr, sehr erfahren. Und auch der fällt immer wieder auf die regelmäßigen Phishing-Tests in seinem Unternehmen rein, weil die einfach so gut gemacht sind, Die setzen dann jemanden zeitlich unter Druck in dem Moment, wenn man wenig Zeit hat zu entscheiden und dann auch mit einem, entweder mit einer hohen Belohnung oder mit einem Gefühl, wenn ich das jetzt nicht sofort mache, dann verliere ich was, wie ja. mein Account wird gesperrt oder so etwas. Und dann in dem Moment, wenn man unter Stress ist, dann ist man wahrscheinlich auf Autopilot und klickt auf Ja.
Ja, also es muss gar nicht unbedingt nur sowas sein. Also ich habe auch schon geklickt und also ich bin nicht unbedingt stolz drauf, aber es war so, dass ich zum Beispiel gerade im super Multitasking-Modus war. Und das ist einfach super gefährlich auch für unser Unterbewusstsein. Wir machen alles nur so halb bewusst und ich war sehr, oder ich bin immer noch sehr gewissenhaft und ich möchte alles sofort erledigen, möglichst schnell. Und dann, ich war da noch im Callcenter und du musstest eigentlich immer irgendwie parallel etwas machen, weil du warst ständig am Telefon, 8 Stunden am Tag fast. Und dann hast du das E-Mail erhalten, irgendwas vom HR, ein Dokument sei im Anhang, dass noch irgendeine Änderung vom HR sei. Und es ist nicht mal, dass irgendwie gestanden ist, ja, das ist eine Frist oder so. Ich wollte es einfach löschen können oder wegtun oder ablegen. Und dann habe ich es geöffnet und ja, das war ein Test. Aber ja, es ist einfach, es muss nicht unbedingt sogar so ein irgendwie krasses Dringlichkeitsding drin haben oder so, damit es funktioniert. Es muss einfach im richtigen Moment kommen auch. Und wir ja, müssen gerade empfänglich sein.
Ja. Ja, das ist ein interessanter Aspekt, dass wenn ich so eine Phishing-Simulation mache oder wenn ich das jemandem erkläre und sage, du musst auf die E-Mail-Adresse schauen und schau dir die Schreibweise an, schau dir den Link an. Aber dann hat da jemand sein Tagesgeschäft zu erledigen und das besteht da drin, E-Mails zu öffnen, weil er vielleicht Angebote entgegennimmt. Dann wird er eben daran gemessen, wie schnell der seine Arbeit erledigt. Und wenn es so kompliziert ist, so viele Dinge zu prüfen, dann wird er vielleicht, wenn er Termindruck hat, schnell mal sagen, naja, ich klicke jetzt mal drauf und es wird schon nichts passieren. Wir sind ja schon gut genug abgesichert auf der technischen Seite.
Ja.
Und wir sind eben auch nicht immer in unserer Höchstform, sodass wir immer völlig aufmerksam sind, sondern es gibt Momente, in denen man unter Stress reagiert und dann eben sehr schnell reagiert. Und dann macht man Fehler.
Ja, ich weiß nicht, wie oft du in deiner Höchstform bist, aber ich lese meine E-Mails ziemlich oft nicht in meiner Höchstform. Also am Morgen bin ich müde, am Abend bin ich müde von der Arbeit.
Also es hat sich auch so viel geändert von dem, was wir Leuten heute sagen, worauf sie achten sollen.
Ja, definitiv. Also ich denke, vielen ist das vielleicht auch noch nicht so bewusst, dass im Hintergrund also die Kriminalität sich unheimlich entwickelt hat und dass sie so funktionieren eigentlich wie ein Business und dass sie auch total automatisiert sind oder eben Ransomware gibt es ja as a Service. Also das ist ja die Erpresser-Software, die Unternehmen, die zusammengestellt werden. Dann kann man sagen, welche Sprachen man möchte und vielleicht sogar mit E-Mail-Adressen, die man anschreiben kann. Und dass man ganze Packages ersteigern kann online mit Zugängen, die irgendwo abgegriffen wurden. Und vielleicht wurden unsere Daten ja schon lange abgegriffen, aber wir wissen es noch gar nicht. Die sind ja erst in der Versteigerung. Also es ist wirklich so ein Riesen-Business hinten dran. Und viele denken dann auch teils so, ja, was wollen die überhaupt mit meinen Daten? Ich bin ja nicht so spannend oder ich bin ja so klein. Aber jeder hat vielleicht ein Bankkonto oder zumindest in der Schweiz ist unser tiefster Standort schon relativ interessant für jeden Betrüger im Ausland. Und also jeder kann da interessant sein dann und vor allem, wenn man es so skalieren kann und wenn jeder einzelne Betrüger so viel ausmachen kann schon, dann wird es natürlich sehr interessant.
Ja, und bei diesem Gefälle, dass dann eben dieses Lohngefälle, dass dann eben in Ländern, wo ein sehr geringer Lebensstandard herrscht, aber die Ausbildung schon sehr gut ist, denn China, in Indien vielleicht, wo dann Leute gut ausgebildet kommen, mit KI arbeiten können und damit dann eben solche Phishing-E-Mails erstellen, die perfekt geschrieben sind, das wird natürlich dazu führen, dass wir viel, viel mehr von diesen Angriffen bekommen und diese Angriffe viel, viel besser werden. Und die Frage ist, Wie kann ich mich denn als Mensch besser davor schützen?
Also ich denke, es muss ein Shift stattfinden, erstens auch in der UX eben und in der Technologie, wie das Ganze aussieht und dass wir auch berücksichtigen, dass die Leute auf Buttons klicken, die hier sind. Und auf der anderen Seite wäre es mein Wunsch, dass die ganze Welt über die Möglichkeiten der Betrüger Bescheid weiß und auch unsere Psychologie und wie diese Scams funktionieren. Und durch das müssen wir halt einfach immer wieder darüber sprechen, dass alle das mal gehört haben. Es gibt halt auch immer wieder neue Angriffe. Und wenn man mal einen kennt, ja, dann ist mal gut, aber dann kommt schon wieder einen neuen. Dann muss man schon halt immer auch ein bisschen up-to-date bleiben, versuchen. Und das ist halt jetzt ein bisschen auch unsere Aufgabe, oder? Das zu verbreiten.
Wenn ich jemandem erkläre, wie diese Mechanismen funktionieren und ihm sage, dass diese Faktoren, ich setze jemanden unter Druck, ich setze das erreichbare Ziel dann sehr hoch, um vielleicht sowas wie Gier auszunutzen, also all diese Dinge, wie viel Prozent Verbesserung erreiche ich denn damit? Kann man das sagen? Gibt es da wissenschaftliche Forschungen zu?
Es gibt mega viel unterschiedliche Erkenntnisse. Also es gibt ja ganz viele Phishing-Simulationsstudien und zum Beispiel jetzt gerade eine neue in den USA über etwa 20.000 Leute. Die haben Phishing-Simulationen gemacht über 8 Monate und haben dann eben diese, also Fake-Phishings eigentlich versandt und geschaut. Nachher erhielten sie noch ein Training. Und wie viel besser es wurde. Und das, die Verbesserung war etwa 1,7% durch diese. Also für mich war da auch noch etwas, das völlig fehlte, und zwar die Melderate. Also die ist ja auch sehr wichtig. Also wenn Leute in der Unternehmung, wenn es irgendwie so eine Gruppe gibt, die unheimlich aufmerksam ist und alles so schnell innerhalb von Sekunden meldet, dann kann ja das auch die Unternehmung extrem schützen, weil die wissen ja dann viel schneller Bescheid, dass jetzt gerade eine Attacke läuft, und kann man das dann auch den Link schnell runternehmen oder die E-Mails löschen von den anderen Inboxen. Die Reaktionsfähigkeit steigt dann ja auch, und das muss ja nicht unbedingt sein, dass die anderen es dann erkennen, aber zumindest jemand hat es ziemlich schnell erkannt.
Mhm. Guter Punkt, aber viele Unternehmen bieten das ja gar nicht an, dass man das melden kann. Man kann es vielleicht an die IT schicken, aber dass ich so einen Button habe, wo ich draufklicke.
Also es gibt ja unterdessen auch diese Kettenphishings, die dann, also wirklich die E-Mail-Konten gehackt wurden und die dann den Link direkt weiterschicken. Und du denkst dann, das ist ja mein Kollege, den kenne ich ja, Alexander. Der schickt mir da einen Link, den brauche ich jetzt für den Podcast. Und ist so schwierig zu erkennen. Da muss man auch wirklich den Link noch untersuchen. Und schlussendlich, also ja, ich seit dort, seit diesem einen Klick, da bin ich viel, viel aufmerksamer geworden. Also das hat mir schon etwas gelehrt, ehrlich gesagt. Also ich bin auch sehr suspekt. Aber das stimmt schon, es kommen viele Phishings durch. Und sie werden auch immer besser. Und ich meine, das wird nicht als Spam geflaggt, wenn es von dir kommt, von deiner gehackten Mailbox.
Ja, also das ist dann auch einfach zu erkennen, wenn es ein anderer Absender ist als der dazu passt. Aber auch dort kann man mit Domains ja einige Sachen machen, dass die Domain dann gleich aussieht. Ich hatte jetzt so einen Provider, wo ich eben Webspace gemietet habe. Der hatte mir dann immer wieder Mails geschickt und gesagt, so, in 60 Tagen wird dieser Service abgeschaltet, wenn ich den nicht manuell verlängere. Es klang genau wie die typische Phishing-Mail und dann gleich ein Link drin. Bitte hier klicken zur Verlängerung. Und
Es gab ja auch, ich habe letztens einen ziemlich spannenden Vortrag gesehen von jemandem, der diese Malware untersucht hatte, die als Angriff verbreitet wurde, per Brief sogar. Mit der Meteo-App, hast du das mitbekommen? Das war, glaube ich, letztes Jahr Da wurden einfach Briefe an alle möglichen Leute in der Schweiz verschickt für die Meteo-App. Sie müssten ein Update machen und die Leute, die das Meteo-App haben, die kriegten dann einen QR-Code also, und haben sich die App runtergeladen. Das war wirklich die echte App. Also es war wirklich eigentlich genau die App, die runtergeladen wurde, aber es wurde noch eine zweite versteckte App mit Malware installiert. Und ich meine, wer hätte das erkennen können in dem Moment? Und die zweite wollte dann einfach Zugriff auf alle Daten des Handys. Und dort müsste man es dann merken. Aber also beim Runterladen hätte man es nicht gemerkt, weil die App war eigentlich die originale. Also darum, ja, es wird immer schwieriger und sie kopieren wirklich was echt, also die echten Abläufe, die echten, eben zum Teil sogar die ganzen Apps. Und dann müssen wir also eigentlich immer aufmerksam sein, wenn etwas abweicht oder wenn dort plötzlich wieder ein neues Login verwendet wird. Oder bei dieser App wollten sie den Zugang, die blinde Leute zum Beispiel vergeben müssen. Also das ist wirklich so All Access zum Handy. Und dann müsste man halt dann denken, ja, für was braucht das eine App? Wieso braucht die App zum Beispiel auch meine Standortdaten? Oft braucht es das ja nicht für irgendwelche Notizen. Ja, dort müssen wir dann halt ein bisschen versuchen, uns zu schützen mit den Einstellungen.
E-Mail ist ja nicht das Einzige. Also eine Betrugsmasche, die in Deutschland schon sehr lange sehr gut funktioniert ist, dass immer dann, wenn Änderungen im Gewerberegister gemacht werden, dass dann Betrüger sofort eine E-Mail verschicken, einen Brief verschicken mit einer Rechnung. Und die Rechnung sieht dann so aus, als kämen sie von einer legitimen Stelle. Die sind mittlerweile so gut, dass sie sogar die richtigen Ansprechpartner eintragen, Telefonnummern und so weiter. Und dann kann man es nur noch daran erkennen, dass die IBAN dann plötzlich nicht mehr DE vorne hat in Deutschland ist, sondern in einem anderen Land ist. Und jetzt soll es aber auch schon Fälle gegeben haben, wo eine deutsche IBAN stand an der Stelle. Und das gibt es nicht nur bei den Gewerberegistern. Ich habe jetzt auch gehört, das passiert zum Beispiel auch bei Todesanzeigen in Zeitungen, dass Leute diese Todesanzeigen lesen und dann gleich eine fingierte Rechnung von der Zeitung verschicken an diese Person und sagen, bitte die Anzeige jetzt bezahlen. Also überall dort, wo Prozesse so langsam sind, dass sich da Betrüger einklinken können, funktioniert das auch gut per Briefpost.
Ja, und noch etwas habe ich gerade kürzlich gehört. Also ich habe noch nicht von einem definitiven Fall hier in der Schweiz gehört, aber es wurde darüber berichtet, dass die Betrüger Geschenke verschicken, also Pakete, und die Leute kriegen die und denken so, hä, wieso kriege ich das Paket? Und da hat es einen QR-Code drauf und der QR-Code ist Phishing. Das ist krass, oder?
Das ist aber ein recht teurer Angriff.
Ja. Also. Ich frage mich, was sie in die Pakete tun, das weiß ich noch nicht.
Na gut, irgendwelche günstigen China-Produkte wahrscheinlich, aber ich bekomme was und denke, es ist eine Falschlieferung und muss dann den QR-Code. Aber es ist natürlich viel, viel teurer, als das Ganze per E-Mail zu machen. Aber wenn ich dann jetzt Adressen habe, vielleicht von Personen, wo ich irgendwoher weiß, dass die vielleicht ein höheres Einkommen haben, dass das interessante Opfer sind, dann ist das vielleicht ein Angriff, der sich lohnt.
Ja, in der Schweiz, also schickst du einfach mal allen was. Also es lohnt sich schon irgendwie.
Da ist man ja schnell durch, wie viele Schweizer gibt es.
Also zum Beispiel in den Callcentern. Also ich habe mit vielen Kunden gesprochen und auch danach gefragt, weil man sagt ja, das Stimmenklonen ist jetzt, wird sicher kommen und die Kunden werden alle geklont. Aber es ist noch nicht so da. Aber das ist natürlich dann schon Social Engineering at its finest sozusagen. Also das Social Engineering ist ja das Manipulieren oder das menschliche Hacken. Und dort kann man es wirklich richtig anwenden. Also da gibt es ja die verschiedenen Taktiken eben.
Was wir ja sehen, sind heute AI-Agents, die für mich Hotels buchen können oder die für mich einen Tisch irgendwo buchen können. Das sind ja schon sehr automatisierte Systeme.
Ja.
Und wenn wir bei dem Automatisierungsgrad auch bei dem Phishing oder bei dem Phishing per Telefon sind, dann werden wir da auch wahrscheinlich sehr viel mehr erleben. Weil im Moment, wenn dann jemand eben zwar eine Stimme simulieren kann, aber noch eins zu eins daneben sitzen muss, das Sprechen, dann wird es übersetzt mit einem bestimmten Lag oder so, ist das ja noch sehr schwer. Aber wenn eine KI das autonom tun kann, ja, mit dem Ziel, mich am Telefon von irgendwas zu überzeugen, dann werden wir davon sicher mehr erleben, mehr sehen.
Ja, also so viel
sehr wichtig werden.
Verstanden habe, geht das schon. Es muss anscheinend noch zu aufwendig sein, dass die Betrüger es skalierend machen. Aber ich denke schon, dass das kommen wird. Und das andere ist auch noch interessant, dass es wird ja so sein, dass wir öfters Automatisierung anwenden werden, zum Beispiel auch Tools, die vielleicht unsere E-Mails scannen.
Also auch dort ist ja immer wieder das Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt einen Angriff, ja, der wird dann vereitelt, dann kommt die nächste Methode. Aber generell ist natürlich das Problem bei KI, dass ich keine Trennung habe zwischen Daten und Anweisungen. Ich kann also das, wo jetzt die Daten folgen, kann ich immer wieder eine Anweisung reinpacken. Mhm. Das ist nicht voneinander getrennt. Und dann brauche ich in Zukunft auch KI-Systeme, die Texte erstmal darauf hinlesen, ob es vielleicht ein versuchter Betrug ist und es erst dann weitergeben. Also so ein Sanitizing, wie es bei SQL auch üblich ist, bei SQL üblich ist. Also
ja, voll.
Auch da entwickelt sich die Technik weiter und da wird sich vieles automatisieren. Ja, interessanter Punkt. Ich versuche nicht mehr den Menschen zu betrügen, ja, sondern ich betrüge seine KI. Interessanter Gedanke. Hoffentlich können die da wenigstens lernen.
Oh Mann.
Aber hatten wir schon alle Prinzipien durch?
Wir haben noch Autorität. Also das ist zum Beispiel, wenn jemand einen Expertenstatus hat oder zum Beispiel der IT-Support ist für uns eine Autorität. Also nicht unbedingt so im klassischen Sinne, ja, sie sagen uns, was wir zu tun haben, aber sie wissen besser Bescheid im Regelfall über die IT und dann machen wir halt eher, was sie uns sagen und dann können sie uns auch einfacher dazu bringen, wenn sie uns zum Beispiel eben anrufen, auf einen Link zu klicken oder so. Oder Autorität halt auch der CEO. Es gibt ja viele so CEO-Scams. Ich habe auch schon im Umfeld oft gehört, dass das immer noch gut funktioniert. Das ist wirklich ein Klassiker eigentlich, dass man eine Mail bekommt, du, ich bin gerade in einem Meeting, ich müsste unbedingt für diese neue Mitarbeiterin noch einen Gutschein kaufen für iTunes. Und dann geht man das einkaufen, weil man ist vielleicht neu in der Unternehmung. Und die schauen dann natürlich auch meistens so extra auf LinkedIn, ja, das sind Leute, die neu sind, und schicken es ihnen dann, damit sie die Abläufe noch nicht so gut kennen. Aber es funktioniert anscheinend schon noch. Ja, das ist die Autorität.
Das habe ich mal sehr eindrucksvoll erlebt, als ich als Berater in einem Unternehmen war. Und da sind wir dann in einem Raum gesetzt worden mit einigen Leuten, wo Telefone standen. Und wir haben dann intern angerufen und so Dingen befragt. Und mein Telefon hatte, warum auch immer, die Kennung CEO auf der anderen Seite. Also da bekommt man den Namen oder Nummer eingeblendet. Und auf dem anderen Telefon stand dann immer CEO.
Und meistens wurde
sofort nach, ja,
sozusagen.
Nein, ich habe es nicht selbst gemacht, ja, sondern das war irgendwie in dieser Telefonanlage programmiert. Und da war es immer so, meistens sofort nach dem ersten Klingel war jemand am Telefon und dann, ja, man hat richtig gemerkt, wie er jemand gerade gesessen hat. Und da muss ich erst mal erklären, ja, ich bin hier Externer und wir mussten das dann auch schnell ändern, weil natürlich war der Ärger auf der anderen Seite groß, dass ich dann sagen musste, Entschuldigung, das ist ja so eingestellt, ich kann das nicht ändern. Aber es hat natürlich für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Also ich bin mit jedem Anruf durchgekommen.
Siehst du, deine Autorität war sehr stark.
Ja, und natürlich gefaked. Der Moment.
Aber es funktioniert. Und dann gibt es noch Social Proof, kennt und so. Und dann ist man schon in einer Gruppe dabei. Oder Social Proof ist auch, wenn man... Also Social Engineers haben mir erzählt, dass sie das so machen, sie gehen zu den Rauchern hin. Also wenn sie die Aufgabe haben, sie müssen irgendwie in die Unternehmung reinkommen, dann gehen sie mal zu den Rauchern und sie ziehen sich so ein bisschen so an, wie man sich anzieht in dieser Unternehmung. Also sie schauen das natürlich zuerst mal, beobachten und dann stehen sie einfach da, rauchen eine Zigarette und dann gehen sie mit dem ganzen Flock so mit. Und sie gehören dann schon dazu. Das ist so ein bisschen, sie haben sich schon eigentlich bewiesen, dass sie zu dieser Gruppe gehören. Ja, und solche Indizien oder wenn Leute irgendwie Leute kennen, die wir auch kennen, dann nehmen wir sie viel schneller als Teil der Gruppe wahr und nicht mehr als Gefahr.
Ja, die Raucherecken sind ja kleiner geworden, aber früher habe ich auch noch geraucht. Ich weiß, dass das immer Ecken waren, in denen man sehr viele Informationen bekommen hat, wenn man sich da als Berater mit dazugestellt hat. War das immer sehr interessant, was man da gehört hat.
War das noch? Und die Konsistenz, also das ist so Commitment. Oder wenn wir einmal Ja sagen zu etwas, also dann wollen wir dazu stehen. Oder wenn wir ein Commitment machen. Ich habe dazu ein cooles Experiment mal darüber gelesen. Also das ist so gegangen. Sie sind zu Leuten zur Tür, haben geklingelt und haben gefragt, ob sie bereit wären, ein großes Schild in den Garten zu stellen. Und dann haben die meisten Leute gesagt, nein. Also das war für irgendeine politische Sache oder so. Und dann haben sie eine andere Gruppe gefragt, ja, ob sie bereit wären, so einen kleinen Sticker irgendwo bei einem Fenster hinzukleben. Und die meisten haben dann gesagt, ja, weil das ist so ein kleines Ding. Und dann sind sie 2 Wochen später wieder zu diesen Sticker-Leuten gegangen und haben gefragt, ja, würden sie denn vielleicht auch dieses große Schild hinstellen? Und dann waren die Leute fast alle bereit dazu, auch dieses Schild hinzustellen, denn sie waren ja schon bereit, das Erste zu tun. Und so, das ist so die Foot-in-the-Door-Technik. Und die kann das wie ausnutzen. Und das machen die Social Engineers, die rufen dann an, die machen zuerst mal kleinere Bitten, die eigentlich vielleicht, oder es kann, also Rachel Toback hat mal was gesagt, dass sie zum Beispiel so tut, als wäre sie, mache sie eine Umfrage und dann sagt sie so, oh, mein Hund im Hintergrund, können Sie das bitte nicht meinem Vorgesetzten sagen, der hat schon 2-mal gebellt jetzt bei den Kunden und sie haben mich auf dem Kicker. Und dann sagen die Leute so, ja, ist gut, kein Problem, sage nicht. Und dann hat sie schon wie ein Commitment erhalten und dann fragt sie etwas ganz anderes und dann geht der Scam los und sie hat dann wie die Leute schon auf ihrer Seite und völlig unterbewusst. Und das ist, ja, das ist so diese Technik, die können sie dann anwenden, um dieses Commitment zu kriegen. Und das funktioniert halt, ja, ziemlich unterbewusst. Und dann müssen wir dann vielleicht darauf achten, wenn wir irgendwo drin sind und immer wieder Dinge eingeben oder klicken und dann denken wir vielleicht irgendwann so, hey, es geht jetzt schon ein bisschen weit. Und dass wir dann vielleicht uns bewusst werden, aha, ja, das ist das jetzt dieser Effekt, der eintritt. Aber ich muss jetzt sagen, nein, also jetzt ist zu viel Commitment sozusagen. Also wir hatten Knappheit, dann das Commitment, wir hatten die Autorität, die Sympathie, also wenn uns jemand sehr sympathisch ist, dann machen wir mehr dafür.
Sympathie, Attraktivität spielt ja auch eine große Rolle, auch im Marketing natürlich. In Anzeigen für irgendwelche Produkte hat man natürlich immer sehr überdurchschnittlich attraktive Menschen, weil man das mit dem Produkt verbindet.
Ja, also die Sympathie ist eben noch auch noch spannend. Das wird ja auch erweckt, wenn uns jemand einfach sehr ähnlich ist. Und darum nutzen die Betrüger auch die zum Beispiel Social Media und dann schauen sie mal, wie wir dort sprechen oder wie wir posten oder welche Emojis wir verwenden oder welche Wörter. Und dann sprechen sie zum Beispiel auch nach Generationen ganz unterschiedlich. Also es kann sein, dass sie mit einer Gen Z-Person so einen Totenkopf-Emoji benutzen, anstatt das Lach-Smiley, das wir vielleicht benutzen würden aus der älteren Generation, weil die halt das eher also als geeignet empfinden und dann sie das Gefühl haben, ah, die versteht mich, die ist ähnlich wie ich. Oder betonen, dass sie auch, ich habe mal von einer, die sie hat 1 Million bei Scams investiert und sie hat mir erzählt, dass der Typ, mit dem sie jeden Tag telefoniert hat, ihr erzählte, dass er auch 2 Kinder hat und sie waren sich sehr ähnlich. Er hat sie sehr gespiegelt, aber ziemlich sicher war das alles erfunden. Aber ja, er hat auch die gleichen Stressprobleme und er fühlt sich alleine gelassen und einfach, er hat sie extrem gut gespiegelt, genau wie sie war und sie konnte sich mit ihm identifizieren. Und das ist dann auch die Sympathie, die entsteht und das Vertrauen halt zu dieser Person.
Das ist auch das, was gute Verkäufer lernen, das Wording von der Person gegenüber zu nutzen, um dann eben dieses Gefühl von, wir sind uns ähnlich, zu erzeugen.
Mhm. Oder die Körperhaltung so gleich.
Das heißt aber auch für die Unternehmen, dass ich nicht durch Awareness-Training einfach Leute so lange trainieren kann und mit Phishing-E-Mails versenden, bis ich auf eine Null-Fehlerrate komme, sondern ich kann eine Verbesserung erreichen. Aber natürlich kann ich diese sogenannte Human Firewall, so als Begriff, kann ich natürlich nie 100% sicher machen, sondern sie ist ein Faktor. Aber ich muss an die Technik denken, ich muss an die Prozesse dahinter denken, dass bestimmte Dinge gar nicht erst funktionieren. Ich brauche das Training, ich brauche die Awareness, ich brauche eine Governance oben drüber, die dann eben sagt, wir haben bestimmte Vorgaben, wir messen Sachen. Also das alles zu managen, mit Kennzahlen zu versehen, das ist eigentlich der Schlüssel dazu. Aber zu sagen, so ein Baustein alleine, nur das Thema Human Firewall oder nur die Technik oder nur Prozesse vielleicht in Richtung irgendeiner Zertifizierung. Jeder einzelne Punkt greift zu kurz, aber alles zusammen bringt mir eine Steigerung. Und ich glaube, beim Thema Awareness können die meisten Unternehmen noch aufholen. Technik ist ja schon sehr verbreitet, dass man da was tut. Prozesse teilweise, Governance, naja. Aber Thema Awareness, Thema Mitarbeiter oder Mitarbeitende zu schulen, ihnen zu erklären, worauf sie achten müssen, da ist noch ein großer Hebel.
Ja, ich denke auch, also da stimme ich dir zu. Und dass man halt auch in den Tools oder von Anfang an bei der Programmierung oder jetzt halt auch bei den älteren Prozessen versucht, die Psyche der Menschen mitzudenken und nicht unbedingt versucht, den Leuten, es ist ja gut, wenn man diese Mechanismen kennt, aber eben, wie gesagt, sie sind unterbewusst und wir können uns nicht hundertprozentig davon schützen. Darum muss unbedingt diese Psychologie auch bei dem Design von Software integriert werden. Das ist sehr wichtig.
Prima. Ja, Jill, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und dass wir uns so viel über das Thema unterhalten haben. Das hat mich sehr gefreut.
Mich
und
auch.
Ich hoffe, wir können das mal fortsetzen.
Ja, wäre cool. Danke, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön. Bis bald.
Bis bald.